Hi. Hallo. Nuklar. Die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch.
Ganz genau. Heute ist der 31. Juli 2026. Ich nehme zumindest am letzten des Monats auf, aber ich gebe zu, ich bin ein bisschen spät dran. Es ist vielleicht gerade Sommerpause. Alle sind in den Ferien, alle genießen den durchwachsenen Sommer. Und ich hatte heute einen wunderschönen Tag mit meinem Sohn und meiner Mama im Freibad hier in Berlin. Der Berliner Sommer, den kann man aushalten. Und somit komme ich auch schon zum Thema, denn ich sitze heute einem Menschen gegenüber, den ich wahrscheinlich besser kenne als jeden anderen oder der mich besser kennt als jeden anderen. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich aber über viele Kapitel ihres Lebens noch viel zu wenig weiß. Heute spreche ich deshalb nicht als Tochter mit meiner Mama, sondern als Moderatorin dieses Podcasts mit einer Frau, die in der DDR aufgewachsen ist, dort gelebt hat, gearbeitet hat, eine Familie gegründet hat und ich darf bis heute Teil dieser Familie sein. Und somit sage ich hallo, liebe Mama.
Hallo, liebe Linda.
Für alle, die natürlich jetzt nur wissen, dass du meine Mama bist. Die Mama von Linda Hesse ist Conny Hesse. So, Cornelia Hesse. Gelernte Gastronomiefachfrau in der DDR?
Nein.
Klär mich auf.
Das stimmt nicht. Gelernte Abschluss als Kellnerin. Das gab es damals noch nicht. Fachfrau Gastronomie oder Restaurantfachfrau. Es war einfach nur der Facharbeiterabschluss als Kellnerin.
Okay. Aber das wäre quasi heute die Gastronomiefachfrau.
Restaurantfachfrau.
Restaurantfachfrau, okay, wunderbar. Und als ich groß geworden bin, habe ich dich aber kennengelernt als Mama und als starke Frau. Und da hast du aber gar nicht mehr als Kellnerin gearbeitet, sondern du hast im Einrichtungshaus in Halberstadt gearbeitet?
Genau. Ich war dann Fachverkäuferin für Heimtextilien. Und diesen Abschluss habe ich sozusagen nochmal in einer Erwachsenenqualifizierung gemacht. Und zwar habe ich den da gemacht, als ich mit dir hochschwanger war, 1986. Oder im Jahr 1986 war ich schwanger, 1987 bist du geboren. Und kurz vor deiner Geburt habe ich tatsächlich nochmal den Facharbeiter zur Fachverkäuferin für Heimtextilien gemacht. Und habe im Einrichtungshaus in Halberstadt gearbeitet. Habe Gardinen, Teppiche, ja, und alles, was so rund um die Stoffe, Lampen, Möbel, also alles damals verkauft.
Okay, und dabei bist du ja dann auch geblieben, weil später, als ich Teenie war und auch in die Grundschule ging, da warst du dann auch in einem Möbelhaus.
Ja, das war ich, aber
bei Porta Möbel.
Entschuldigung, wenn ich dir jetzt gerade wieder so ins Wort gefallen bin, aber es kam ja dann die Zeit der Wende, sprich
genau.
1990 hatte ich ja schon irgendwie das erste Mal mit Arbeitslosigkeit zu tun. Weil es wurde ja alles umstrukturiert und man ging damals sozialen Kriterien halt vor. Und jungen Leute, ich war damals 26, hat man sozusagen entlassen. Und die älteren Leute, die älteren Verkäuferinnen, die so um die 50 waren, die hat man behalten, weil man gedacht hat, für uns gibt es ja dann noch andere Perspektiven.
Das denke ich mir die ganze Zeit, schon in den letzten Jahren, wenn ich diesen Podcast hier aufgenommen habe, wie krass das für dich oder für euch Frauen in der Wendezeit gewesen sein muss. Das siehst mir nach, das muss mir wirklich erst in den letzten Jahren wirklich bewusst geworden sein mit diesen Aufnahmen hier. Wenn du mit 23 mich bekommen hast, 1987, und dann 1990 die Wende war, und du dann 26 warst und einfach eben vor einem kompletten Neuanfang gestanden hast, der Politik geschuldet oder eigentlich auch der Politik sei Dank, weil ich weiß, ihr habt da ein gutes Leben geführt, aber es hat ja auch Türen geöffnet, es hat ja auch Möglichkeiten gebracht, oder? Also es hat natürlich erstmal einen Umbruch gebracht und manchmal muss man ja erstmal erstmal ein großes Chaos entstehen, um Dinge neu zu ordnen.
Naja, es war für mich eine kleine Welt zusammengebrochen. Es entstanden Ängste. Das Behütete, das ganze Soziale war halt weg gewesen. Und du weißt ja, Papa hat auch Angebote im damaligen Westen gehabt, halt wegzugehen. War für mich keine Option, weil ich hatte ja alle Verwandten, die ganze Familie hier. Und ich hatte ja auch, der Kindergarten war ja immer noch gewesen. Und aus den Gesprächen unserer Familie, die im Westen gewohnt hat, hat man ja, wie soll ich sagen, es war nicht so im Osten. Im Osten hast du deine gesicherten Kita-Plätze gehabt. So wie ich das schon aus deinen Podcasts immer gehört habe. Mhm. Die Frauen im Westen, es war ganz anders gewesen. Die Kinder konnten nicht in die Kita gehen, weil es keine Kita-Plätze gab. Mhm. Ja, und da hatte ich dann schon ein bisschen Angst vor der Zukunft, in eine Zukunft zu gehen, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt.
Mhm. Lass uns mal noch einen kurzen Weg zurückgehen. Weil wenn du auf deine Jugend in der DDR zurückblickst, was war da so das Lebensgefühl? Also du bist ja auf dem Dorf groß geworden.
Ich bin auf dem Dorf groß geworden, das stimmt. Und ein Teil meines Lebens hat mich tatsächlich die Schule und das Außerschulische geprägt. Das Außerschulische war ja, wir gingen zur Schule und es gab früher Pionierleiterinnen. Mhm. Diese Pionierleiterin war für alles Außerschulische verantwortlich. Sie hat, das kennst du nicht mehr, das Altstoffsammeln organisiert, Ferienlager, ja, und alles so Dinge. Und wir waren behütet gewesen. Es hat die Gemeinschaft, diese Gemeinsamkeit. Ein gutes Beispiel zum Beispiel möchte ich vielleicht mal dir erzählen. Das weißt du auch gar nicht. Mhm. Es gab einmal im Jahr gab es ein Kinder- und Jugendfestival in Berlin. Da kamen Zehntausende von Schülern und Jugendlichen nach Berlin. Ich durfte zum Beispiel mit 12 Jahren Teil dieses Kinder- und Jugendfestivals sein, was richtig doll organisiert wurde, mhm, über den Staat, über die Schule, über alles. Und da gab es noch keine Computer und keine Handys. Das wurde alles per Hand ausgearbeitet, telefoniert. Und ja, das war schon ein Mega-Ereignis gewesen. Man hatte Patenfamilien, ich zum Beispiel in Halberstadt, werde ich bis heute nicht vergessen und wir sind bis heute nicht noch bekannt. Mhm. Die Autorin Katrin Hottowitz, mhm, Im Schatten der Hexen, sagt ihr ja was? Ja. Das war zum Beispiel meine Patenfamilie. Ich musste dann von Dingelstädt nach Halberstadt, das sind ja nur 10 Kilometer, einen Tag bevor wir mit dem Sonderzug nach Berlin gefahren sind, habe ich bei dieser Gastfamilie in Halberstadt geschlafen. Wie gesagt, frühmorgens ging dann der Sonderzug nach Berlin mit ganz vielen Jugendlichen. Und dann hatten wir hier in Berlin, ich weiß es noch ganz genau, in Berlin-Schönefeld, wieder eine Gastfamilie, wo ich mit Katrin zusammen war. Und dann am nächsten Tag ging es zu diesem großen Festival. Das war ein Ereignis, was ich bis heute nicht vergesse.
Das stimmt. Das ist eigentlich schade, dass du mir davon noch nicht erzählt hast.
Tja.
Aber du warst 12.
Ich war 12.
Und wie bist du dazu gekommen? Also da sind alle Jugendlichen dann hingefahren?
Nein, das war eine besondere Auszeichnung.
Mutti, warst du bei der Stasi?
Nee, ich war nicht bei der Stasi. Aber unsere Pionierleiterin hat bei uns im Haus gewohnt, Tante Lona.
Ach so.
Ja. Nein.
Nee, ich dachte, naja, also ich meine, heute kann man ja offen drüber sprechen, weil ich meine, also euch blieb ja wahrscheinlich damals auch keine andere Wahl, wenn ihr da oder wenn da jemand so ein Angebot bekommen hat. Aber
nein.
Tante Lona war Pionierleiterin.
Tante Lona war Pionierleiterin.
Tante Lona war cool. Tante Lonas Enkelin ist Annika.
Tante Lunas in Kinnis.
Seht ihr, ihr Lieben, es ist einfach, die Welt ist ein Dorf, also ist es und bleibt es fürs Leben. In diesem Fall ist es Dingelstädt, das Dorf. Okay, also Tante Luna war Pionierleiterin und die ist dann auch mitgefahren.
Nein, die ist nicht mitgefahren. Die waren nicht mit. Da waren dann, ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern.
Habt ihr hier auch ein bisschen Halligalli gemacht in Berlin?
Hallo, wir waren 12, Halligalli. Nein. Aber da gab es keine Ängste. Das war einfach schön gewesen. Mit Zehntausenden da über, ich weiß gar nicht, wo das damals, ich glaube, das ging über einen Alexanderplatz oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Seid ihr zu Fuß gelaufen?
Ja, klar. Ach so. Ja. Das wurde ja richtig organisiert.
Das war dein erstes Mal in Berlin?
Das war mein erstes Mal in Berlin.
Und da hast du schon gewusst, dass es quasi, also, das war ja dann 1976.
Genau.
Und du wusstest, dass Berlin zweigeteilt ist und dass es da eine andere Seite gibt?
Ja, natürlich.
Und die hat dich aber nicht gereizt? Also mit 12 wahrscheinlich noch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Wir hatten ja alles. Ich hatte ja, guck mal, du weißt ja, dass Dingelstädt 15 Kilometer von der westdeutschen Grenze war. Papsdorf, Dedelheim, war alles Grenzgebiet gewesen. Mhm. Ja, und ich wusste, wenn man bei uns, du kennst auch den Sandweg, wenn man bei uns den Sandweg hochgegangen ist und hat gen Westen geschaut, man wusste schon, wo Wolfsburg liegt. Ich wusste nur noch nicht, wie das Waldgebiet heißt, was da drüben ist, was ich heute weiß, das ist der Elm. Aber wir konnten da schon hingucken. Also wir hatten ja Staatsbürgerkundeunterricht. Ja, und ich wusste das schon, wie das ist. Aber da hat keiner dran gedacht, Linda, dass da drüben West-Berlin ist oder
aber
so.
Aber hast du das Gefühl, dass in der Staatsbürgerkunde, dass dir da andere Sachen vermittelt wurden, als die, die du heute weißt über die Welt?
Nee.
Also wurde dir erzählt, dass der Westen schlecht ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, Kapitalismus war schon im Staatsbürgerkundeunterricht
verrufen?
Verrufen nicht, war aber Nummer eins gewesen. Ja, so Kapitalismus, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
Ach so. Vielleicht zum Teil auch natürlich eine gar nicht mal so realitätsferne Ansicht. Nichtsdestotrotz war ja aber die DDR auch eigentlich quasi nicht nur eine, also keine Ausbeutung der Menschen, aber auf jeden Fall eine harte Eingrenzung. Und
ja, aber politisch nur die harte Eingrenzung. Uns hat es an nichts gefehlt. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas vermisst habe. Im Gegenteil. Die damalige Gemeinsamkeit, die Geselligkeit.
Aber nichtsdestotrotz bist du dann und wir kurz hatten vor der Wende ja mal nach Ägypten geflogen, weil es dich gereizt hat oder so?
Nein, nicht, weil es mich gereizt hat. Zu DDR-Zeit, Entschuldigung, wenn ich das zu DDR-Zeiten.
Weiß man wenigstens, woher ich es habe.
Zu DDR-Zeiten gab es dieses Reisebüro Jugendtourist. Und Jugendtourist hat nicht nur Reisen ins sozialistische Ausland verkauft, Jugendtourist hat auch Reisen ins NSW verkauft. Das heißt, nicht wirtschaftliche Staaten. Mhm. NSW, genau, nicht wirtschaftliche Staaten. Ja, und da war es so, dass du gar nicht wusstest, wenn du eine Reise ins NSW beantragt hast, wo du hinfährst. Mhm. Es hätte Dänemark sein können, es hätte England sein können.
Aber es war auf jeden Fall außerhalb der kommunistischen Grenze.
Genau. Ja. Und dass es nun 1989 Ägypten war und dass es dann auch noch der erste Flug des A310 nach Ägypten war, ja, das war eine besondere Sache, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, was dann nicht so toll war, wir sind genau zum Mauerfall von Ägypten wieder zurückgeflogen, sodass ich Angst hatte, ich komme nicht wieder zu dir.
Ach so.
Weil die Stewardess, die hatte uns so eine Angst irgendwo übermittelt im Flieger, was da los ist in Berlin und die Mauer ist gefallen. Und ich habe den Mauerfall in Ägypten im Fernsehen gesehen. Mhm. Und der damalige ägyptische Reiseleiter sagte, jetzt seid ihr frei. Saßen wir da.
Aber hast du gemerkt vorher, dass ich das schon angebahnt habe, bevor
nein,
du nach Ägypten geflogen
bist? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ja gut, es gab diese Montagsdemos, aber das war ja so weit weg gewesen. Dingelstedt, Dresden. Man hat da schon in einer Zeitung gelesen, dass da diese Montagsdemos waren, aber ich hätte dann, nee, habe ich überhaupt nicht. Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich habe viel Geld für diese Reise bezahlt. Damals gab es so eine Versicherung, die nannte sich Töchterversicherung. Hm. Und das waren damals 1800 Ostmark gewesen. Hm. Ja, das war schon eine Menge Holz gewesen, 1800 Ostmark. Ja, und dann sind die Grenzen offen gewesen. Und nach Ägypten konnte man für 700 Westmark fliegen oder so. Ja.
Ja gut, dafür hattest du ja eine organisierte Reise mit deiner Gemeinschaft.
Ja, das waren ja dann auch Ausgesuchte, die da hinfahren durften.
Okay, aber trotzdem war es ja so, dass du halt irgendwie ja gerne Luft da drüben schnuppern wolltest, weil sonst hättest du dich ja wahrscheinlich nicht dafür interessiert, eine Reise dahin zu machen. Also
ja, schon, stimmt ja. Schon. Ich war ja nicht nur für Ägypten offen. Ich bin ja auch kurz nach meiner Lehre mit meinem 18. Lebensjahr, bin ich ja schon mit meiner Freundin Birgit, kennst du ja auch, sind wir nach Rumänien geflogen.
Das aber Rumänien
ist auch Osten gewesen.
Ja, genau, deshalb.
Ja, war auch ein sozialistisches Land.
Ja, genau.
Rumänien, Bulgarien.
Und hast du aber in Ägypten irgendwas gesehen, was du schön fandst, wo du gedacht hättest, also noch bevor die Mauer gefallen ist?
Nee. Nein.
Wolltest du wieder zurück in dein schönes kleines Ding?
Aber sowas von
Halberstein.
Ja, da waren ja die Gegensätze waren ja so krass gewesen. Auf dem Nil, da hast du die die Nildampfer gesehen, die Nilfahrten gemacht haben, ein Stückchen weiter runter, war ein Bananenbäumchen, eine kleine Hütte. Mhm. Ja, und davon haben die Menschen gelebt. Oder noch ein Stück weiter runter hast du gesehen, wie die Menschen ihre Wäsche im Nil gewaschen haben. Noch ein Stück weiter runter hast einen toten Esel gesehen. Nee, das fand ich nicht so toll. Also das war nicht so. Ja.
Glaubst du, die haben euch auf der Reise extra die schlechten Seiten von Ägypten gezeigt?
Nein, glaube ich
damit
nicht.
Damit ihr wieder dachtet, oh, wie schön ist unsere DDR.
Nee, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Sie haben uns ja auch die Sehenswürdigkeiten gezeigt. Ja. Die Pyramiden und alles, was da so war. Mhm. Oder in Kairo. Ich weiß nicht mehr, wie das Museum hieß, wo wir damals waren. Ja, es war schon eine verrückte Welt, der Verkehr in Kairo, nur Hupen und Busse voll, übervoll. Es war schon.
Ja gut, wenn ich das so höre, dann also vom Hörensagen klingt das jetzt auch wie Bangkok heutzutage.
Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Ja. Ja und trotzdem sind wir dann mit dem Zug von Kairo nach Alexandria gefahren. Es war auch total interessant gewesen. Die Ägypter mit ihren Hühnerkäfigen und den Tieren im Zug. Anfangs waren die Toiletten super sauber gewesen. Wir waren, glaube ich, 6 Stunden oder so unterwegs. Nachher konntest du nicht mehr auf die Toilette gehen, weil alles die Schwommen hatte. Also das fand ich schon.
Ja gut, aber weißt du was? Soll ich dir mal was erzählen? Mein Physiotherapeut hier in Berlin hat mir vor kurzem erzählt, er war hier in Berlin-Grunewald, eines der schicksten Viertel. Er war mit seinen Patentöchtern da auf so einem Reiterhof. Wirklich auch ein sehr renommierter Reiterhof. Und er sagt, er hat noch nie in seinem Leben so dreckige Toiletten gesehen. Alle Frauen natürlich mit den teuersten Gummistiefeln und den teuersten Handtaschen für ihre Kids da irgendwie alles dabei. Und die Toiletten, sagt er, waren wirklich die schmutzigsten, die er jemals in Berlin gesehen hat. Und er ist aus Kreuzberg. Mhm. Also, ich sag mal so, ich will die Ägypter jetzt nicht in Schutz nehmen damals oder ja, so, aber ich glaube, Grunewald hat keine andere Kultur, ne?
Und die trotzdem Grunewald Toiletten, nicht, aber
die können trotzdem Toiletten hier noch 2026 verunstalten. gut. Aber du bist dann quasi zurückgekommen und hattest Angst, mich nicht wiederzusehen.
Richtig.
Warum?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht, das kann ich dir alles nicht sagen. Es war schon komisch, weil wir uns ja verabredet hatten, Papa und
Onkel Manne.
Onkel Manne, ja. Genau.
Also für alle, nur mal einmal kurz, um euch abzuholen. Meine Mama war quasi mit einer ihrer besten Freundinnen, mit Jane hieß sie, in Ägypten. Und Papa und Onkel Manne, die haben sich verabredet, dass sie Mama und Jane vom Flughafen Schönefeld in Berlin dann abholen. Und das war genau in der Zwischenzeit zwischen Abflug und Landung, also zwischen Abflug nach Ägypten und Rückflug nach Deutschland, ist die Mauer gefallen.
So. In die DDR.
Hm?
Rückflug,
ja,
in die
natürlich,
DDR.
Natürlich, ja. Naja, das war ja, du bist ja dann nicht mehr zurück in die DDR geflogen. Die gab's ja dann nicht mehr.
Ja, doch, es war erst in der Mauerfall.
Ja.
Die Bundesrepublik Deutschland war ja erst ein Jahr später.
Ja, aber so gesehen gab es das nicht mehr, wo du hergekommen bist.
Nein, in dem Sinn nicht.
Gut. Und du dachtest, Papa ist mit mir durchgebrannt?
Nee, ich hab deine Füße nicht gesehen. Ach, ich habe dich auf der Tribüne, wie sagt man, war das?
Besucherterrasse.
Auf diesen Besucherterrassen, die wollten eigentlich auf den Besucherterrassen stehen. Und ich habe euch nicht gesehen. Und das fand ich war so aufgeregt gewesen, dich nicht wiederzusehen. Ich habe mich dann fast auf die Knie gelegt, habe unter den Türen durchgeguckt, ob ich deine pinkfarbenen Schuhe sehe. Die habe ich aber leider nicht gesehen. Mhm. Ja, und dann waren wir durch die Kontrolle und durch die Grenzkontrolle. Ja, was soll ich dir sagen? Onkel Manne ist die letzten 10 Kilometer zu Fuß gegangen, weil Papa mit dem Auto nicht durkam. Es waren ja Trabis, ja. Ja, du warst noch mit dem Trabi, ja. Das war ja ein Trabi-Swartburg, Autobahn, Stop and Go.
Okay, und ihr hattet keinen eigenen Trabi. Das war der Trabi von
Tante Jutta.
Ach, von Tante Jutta. War ein Trabi.
Na, weißt du doch, der himmelblaue Trabant, den du mal so schön vollgemalt hast.
Das
weiß ich nicht.
Als wir
im Urlaub waren, da hast du schön einen Kugelschreiber, weil der langweilig war im Auto, und hast den schönen hellen Himmel beschmiert mit Kugelschreiber.
Nee, wusste ich nicht mehr.
Nee.
Wirklich?
Oh ja, mein. Da sind wir damals, waren wir an der Ostsee im Urlaub, und sind drüber nach Krem, wir waren auf Rügen.
Mhm.
Weißt du noch?
Mhm. Nee, weiß
in
ich
dem
gar
Wohnwagen.
Nicht.
Und dann sind wir rüber nach Kralmüritz, weil ja Birgit da gelebt hat, meine Cousine. Ja, und da war die ein bisschen langweilig gewesen, weil das waren ja über 1,5 Stunden Fahrt, ich möchte fast sagen 2 Stunden Fahrt, von der Insel Rügen nach Kralmüritz. Fandst du nicht so toll, dass da dann...
Und dann ist euch nicht aufgefallen, dass ich hinten...
Natürlich ist uns das denn aufgefallen. Also. Ja, was wolltest du denn aber machen?
Kugelschreiber aus dem Fenster schmeißen.
Ja. Bestimmt.
Aber als Vorderwende oder nach der Wende?
Ja, Vorderwende.
Ach so, ne, daran kann ich mich dann nicht erinnern.
Da warst du... Quatsch. Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht. Das war nach der Wende.
Ach so.
Ja, ich war ja 89, und vorher waren wir...
Oder hatten wir da noch nicht den Jetta?
Hallo.
Wann kam der Jetta?
Der Jetta kam...
Jetta ist der VW.
Nein, erst kam der Mercedes.
Auch das noch? Nee.
Nein, erst kam ein Wartburg.
Wie bitte?
Ein weißer Wartburg.
Ach so. Wie oft haben die Autos getauscht dann?
Nee, gar nicht. Die haben wir uns von unserem, davon, ich weiß gar nicht, wird man da heute noch für bestraft?
Wieso?
Dass man schwarz getauscht hat, sein Ostgeld gegen Westgeld.
Nee.
Wir haben damals für den Wartburg 1500 Westmark bezahlt.
Ah. Ja. Naja, wir sagen ja nicht, mit wem ihr getauscht habt.
Nee, das können wir nicht.
Ach krass.
Ja, ja. Und da kannst du dich nicht dran erinnern?
Nein, ich war 4 oder 3.
An den Wartburg?
Nee.
Na klar, du hast die Finger zwischen der Wartburgtür gehabt.
Ja, an den Schmerz kann ich mich bestimmt erinnern, ja. Stimmt, das war bei Opa Hans vor der Tür, oder?
Nee, das war bei uns vor der Haustür.
Ach so. Ja. Ups, naja gut, man vergisst ja gerne. Vor allem Dinge, die wehtun.
Ja.
Okay, also wir hatten erst einen Wartburg und dann habt ihr den Wartburg gegen einen Mercedes getauscht oder was?
Ja, wieso? Man hat ja einen großen...
Also Leute, ich dachte mal, ich komme aus aus einfachen Verhältnissen, ne, bodenständig und so. Jetzt erzählst du mir, wir haben einen Wartburg gegen Mercedes getauscht. Was ist denn da passiert?
Nein, gar nicht. Der Mercedes war eine Taxe, lief in Bad Harzburg als Taxi. Hm. Und du kennst ja René. Und René hatte... ein Taxifahrer aus Bad Harzburg damals beim ersten Grenzübergang kennengelernt. Mhm. Und ja, zu dem hat er Kontakt gehabt. Mhm. Ja, und dann hat...
Nee, war ein Arbeitskollege von meinem Vater.
Und dann hat Papa den Mercedes, der hat weit über 250.000 Kilometer gefahren.
Ah, ich erinnere mich, so ein cremefarbener, klar,
genau,
so ein Taxi-Ding.
Genau. Mhm. Ja, den hatte Papa dann.
Schön. Und dann kam der Jetta.
Und dann kam der weiße.
An den kann ich mich erinnern.
Dann kam der weiße Jetta, genau.
Schön. Und wir haben eigentlich angefangen beim himmelblauen Trabi, weil ich den Himmel vollgemalt habe, der war von Tadeota. Puh, wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Aber das ist schön. Das ist ein kleiner Deep Dive in meine Vergangenheit.
Es gibt da noch eine kleine Episode.
Was denn jetzt noch?
Ich habe 1989 angefangen, den Führerschein zu machen. Also noch zu DDR-Zeiten.
Ja.
Und habe den 1990 fertig gemacht.
Ja.
Und was soll ich dir sagen?
Er war nicht anerkannt.
Doch.
Ach so.
Ich habe knapp 300 Ostmark für diesen Führerschein bezahlt.
Oh. Und das war wenig?
Natürlich war das wenig.
Ja.
Erinner dich mal, was du bezahlt hast.
750 Mark, aber ich hatte auch...
Den Führerschein?
Ja, weil ich habe ihn ja auf dem Dorf gemacht. Ich habe die günstigste... Fahrschule rausgesucht. Ja, danke Matthias, wirklich war eine geile Fahrschule. Ihr habt mich jedes Mal nach Langenstein gefahren zum Theorieunterricht und zu den Fahrstunden. Doch, das waren 750 Euro oder 850. Es waren nicht viel mehr. Alle anderen waren viel teurer, aber der war wirklich günstig.
Ich hätte gesagt 1.500.
Nein, war viel günstiger. Schwöre ich dir. Habe ich ja selber bezahlt.
Na gut. Hast du selber bezahlt?
Habe ich selber bezahlt.
Nein, hast du nicht.
Was? Ihr habt mir das Auto geschenkt.
Nein, du hattest eine Zahnspange und ja. Da musste ich jeden Monat was einzahlen.
Ach so.
Was man, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, was man da einzahlen muss, was man bei erfolgreicher Behandlung wiederbekommen hat.
Ah.
Ja, und das war das Geld.
Echt?
Ja, klar.
Ich dachte mal, ich habe da selber was dazu gekauft.
Ich glaube.
Ich dachte, das war mein Jugendweihegeld.
Nein, niemals.
Wo ist das denn abgeblieben?
Da hast du dir Buffalos für gekauft.
Ach du Schande. Gut, naja, das hätte ich auch besser anlegen können. Naja, Freunde, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, was wir hier heute in der Ostbrosche reden, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Und ich weiß nur, genau, ich will es gar nicht... Das war ja 2005 bin ich 18 geworden. Also, und da konnte ich noch einen Führerschein für 750 oder 850, maximal 900 Euro machen. So. Und mein erstes Auto, das habt ihr mir auch zum 18. geschenkt, das war ein alter Opel Corsa.
1000.
Baujahr 1994 oder so.
Alt.
Auf jeden Fall richtig alt, schon kleine Rostflecken hinten drauf, haben sich aber nicht nehmen lassen, die zu überdecken mit süßen Sonnenblumen. Das war mein Sonnenblumenauto. Das war wirklich schön, Mama. Also ich habe mich richtig dolle gefreut und konnte es kaum fassen, ein Auto zum 18. Geburtstag zu bekommen. Selbst wenn es mit Wegfahrsperre, Gangschaltung und ohne Servolenkung war. Es war die geilste Karre der Welt, weil damit standen mir auf einmal die Türen offen. Und dann dachte ich, dass diese kleine Freiheit, die ich da gefühlt habe mit 18, dass das vielleicht im Ansatz ein bisschen damit vergleichbar war, wie für euch vielleicht die Wende war.
Nein. Du bist da reingewachsen.
Hattest du keine Doch, Form von Freiheit und jetzt freue ich mich, dass die Türen offen stehen? Weil wenn du das so sagst, also klar, ich verstehe, dass du Angst hattest.
Schon. Ich habe mich gefreut, meine Freundin in Hagen zu besuchen. Ich habe ja eine langjährige...
Ich weiß, daran kann ich mich auch noch erinnern. Da sind wir auf
Freundschaft zu Bärbel gehabt, weil sie ja eine Tante in Dingelstedt hatte und sie ist 2 Jahre älter als ich und die durften ja dann mal so für 3 Wochen in den Osten kommen und da ist eine richtige Freundschaft entstanden. Ja, ach ja, siehst du, das fällt mir auch gerade ein. 1990 im Februar. Da haben sie natürlich richtig gedacht, ich bin in der Stasi.
Warum?
Weil ich durfte, da wurden ja wurde das ganze Jahr gelockert, dass man halt in den Westen zu Verwandten fahren durfte. Ja, und Bärbel, ihre Mutter, ich glaube, die wurde 70 oder so. Oh, ich habe, glaube ich, gelogen, was das Zeug hält. Das war von meiner Oma eine Cousine. Also ich hätte den Verwandtschaftsgrad nie erklären können. Durfte dann, habe tatsächlich die Einreisegenehmigung bekommen und bin 1990 dann zum Geburtstag nach Hagen gefahren, also in den Westen gefahren. Und dann kam ich wieder. Ja, und da haben die sich alle auf Arbeit die Karten gelegt. Die ist bestimmt in der Stasi, das geht doch gar nicht. 89 in Ägypten, 1990 im Februar reist sie schon wieder in den Westen. Ach, das war auch krass gewesen. Also das war auch...
Aber hat dich das nicht genervt? Also...
Nö, das hat mich nicht genervt. Ich wusste ja, wer ich war und wer ich bin.
Aber hat das nicht generell genervt, dass man immer irgendwie irgendwen unter Verdacht hatte und sich eigentlich nie so richtig sicher im Vertrauen fühlen konnte?
Nee. Ich habe da, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht, Linda. Nie hatte
aber
ich das.
Aber hast du im Nachhinein rausgekriegt, dass Leute, die du kanntest, bei der Stasi waren?
Ja, man sprach dann davon, es gab ja damals diese, man nannte sie Abschnittsbevollmächtigte, die für Dingelstädt oder für Halberstadt, für gewisse Bereiche der ABV waren. Ja, und da habe ich dann rausgekriegt, wer dann, ja.
Aber der Abschnittsbevollmächtigte war.
Genau. Okay. Ja, und der mochte mich wahrscheinlich sehr. Ich war ja immer ein liebesartiges Kind. Ja. Hatte zwei kleine Brüder, ja, genau. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo eingeschränkt bin oder so. Ich habe auch nichts vermisst. Ich hatte eine Freundin im Westen in Hagen. Wir haben uns Briefe hier geschrieben. Sie hat mir die Bravo mitgebracht. Also ich habe ihre Klamotten gekriegt. Das war schon toll gewesen. Also ich habe nichts vermisst, wirklich nicht. Auch mit dem Fernsehen, so wie, ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern.
Ich weiß, aber das war ja lustig, da hast du mir letztes Jahr erzählt, weil ich dich gefragt habe, wegen Westfernsehen und so, da hast du ja gesagt, nee, das konnten wir gucken. Und ich dachte, ich war ein bisschen verdutzt,
ja,
weil du das so selbstverständlich gesagt hast. Und ich dachte, aber ihr durftet doch gar kein Westfernsehen gucken. Und dann hat Papa dir erzählt, es war in einem Telefonat, dass er damals mit irgendeiner Brotdose und Alufolie die Antenne irgendwie ausgerichtet hat oder manipuliert hat, damit ihr Westfernsehen überhaupt empfangen konntet.
Das stimmt schon. Aber als Kind, ich habe Hitparaden geguckt, ich habe die Disco geguckt. Ich habe nichts, also bei uns auf dem Dorf hat keiner irgendwie gesagt, nee, darfst kein Westfernsehen gucken.
Naja, klar, aber trotzdem durftest du es ja eigentlich.
Nein, durftest du nicht und man hat auch nicht so offen darüber gesprochen. Man hat mit seinen besten Freundinnen, hast du die Disco gesehen, hast du die Hitparade gesehen? Mhm. Ja, das stimmt schon, aber so, ich glaube, Oma und Opa haben das auch nicht so ernst genommen mit dem Fernsehgucken, mit dem Westfernsehen. Opa Hans musste immer ohne Sorgtheater gucken. Ja, und das weiß ich noch, mit Henry Wahl damals, da mussten wir als Kinder mitgucken. Wir durften auch Bonanza gucken. Ja, man hat auch schon die Nachrichten, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ob wir damals schon die Tagesschau geguckt haben, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, aber ansonsten Dallas, Denver, das durften wir alles gucken. Ja, Dallas, Denver.
Ist da nicht mein Name entstanden?
Linda, ja.
Danke, Dallas Denver.
Nein,
also der Denver-Clan, ne? Oder wer war's?
Linda Evans, ich weiß nicht, war die bei ihm im Denver-Clan? Ja, ich glaube, die war im Denver-Clan. Ich weiß es nicht mehr.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich kein Junge geworden bin. Ich kenne ja eure Optionen für Jungsnamen. Es wäre Ronny oder Robert gewesen.
Ronny.
Ronny. Oh Gott, ich wäre ein Ronny geworden, Freunde.
Aber okay, zum Glück bin ich Linda geworden. Dafür bin ich dir wirklich sehr dankbar. Und wie war das für dich aber, als du Mutter geworden bist? Also habe ich vorhin schon gesagt, mit 23. Und
da war ich Spätmutter mit 23.
Oh Gott, und ich mit 35 bin als
Oma. Meine Freundinnen haben so mit 18, 19 ihre Kinder gekriegt. Ich war schon spät damals mit 23.
Ja, gut, aber war das so ein gesellschaftlicher Druck?
Nee,
dass man so
nicht
früh Mutter werden musste? Oder Familie gründen oder irgendwas?
Weiß ich nicht. Die haben sich früher vielleicht schneller.
Wir hatten doch nichts.
Nee, halte lieber.
Nur uns.
Ja, halte lieber fest, was du hast, ne?
Ja. Aber, also gerade Familie, du kannst ruhig husten, ist okay. Also, ihr müsst ja wissen, meine Mami ist wirklich auch ein bisschen aufgeregt davor gewesen. Und, du kannst auch was trinken jetzt. Also
nein, alles gut. Quatsch.
Ich nehme einen Schluck, ich rede kurz. Also auf jeden Fall bist du Mama geworden. Und für mich, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass
du das süßeste Kind warst, was es überhaupt gab.
Ja, das außerdem. Du hast es selber schon gesagt. Du hast kurz vor meiner Geburt noch irgendeinen Schein fertig gemacht. Hast du irgendeine Ausbildung fertig gemacht?
Ja.
Und hast ja nach meiner Geburt wann wieder angefangen zu arbeiten?
Ein Jahr später.
Okay, weil eigentlich hätte ich aber schon ab 3 Monaten in die Kita gehen dürfen.
Oder? Hättest du.
Und ich habe aber gebrüllt. Fand ich scheiße.
Nein. Das habe ich nicht zugelassen.
Ah, okay.
Ich habe das eine Jahr mit dir zu Hause verbracht und habe das auch genossen.
Und das durfte man?
Das durfte man damals.
Ach so.
Damals waren es 3 Monate, dann waren es 6 Monate und dann hat man das Ganze ausgeweitet auf ein Jahr.
Das ist ja schon mal smart, auf jeden Fall. Also
ja, und dann ging es natürlich los.
Ach so.
Dass du nicht im Mai, im Juni bist du dann in die Kinderkrippe gegangen.
Mhm. Ja, aber hast du mitbekommen von Freundinnen und so, dass die Kinder schon ab 3 Monaten oder 6 Monaten in die Krippe gegangen sind?
Also im Bekanntenkreis nicht, aber es gab tatsächlich vielleicht so Alleinerziehende, die gab es ja damals auch schon.
Mhm.
Alleinerziehende Mütter, die dann ihre Kinder mit 3 Monaten oder Studierende, die auch jetzt so ihre Kinder früher in die Kinderkrippe geben muss.
Aber hattest du das Gefühl, dass Frauen in der DDR stärker gefördert wurden oder so? Also gerade was Gleichberechtigung angeht? Ich meine, du hast ja die andere Seite nie mitgekriegt im Westen. Also, oder doch, hast du gesagt, dass du es von anderen Freundinnen im Westen gehört hast, dass die ja eigentlich eher so eine hausfräuliche Position da einnehmen mussten?
Ja.
Also gesellschaftlich als auch.
Erinner dich an unsere Verwandtschaft, an Gundi.
Ja, Gundi hat das Ding da immer zusammengehalten.
Ja, also schon, aber mehr als ein paar Stunden konnte sie nie arbeiten gehen.
Aber trotzdem, aber die war immer fleißig.
Ja.
Trotzdem. Also die habe ich anders erlebt.
Mm.
Gundi war ja nicht eine typische Frau, die sich hat quasi an Herd und Küche stellen lassen. Die war ja schon. Gundi hatte schon auch die Hosen an.
Naja.
Also ich fand schon.
Na okay.
Nicht?
Weiß nicht. Ob die sich nicht auch vielleicht mal was anderes vorgestellt hätte, als nur am Herd zu stehen, ihre 3 Kinder zu erziehen, für ihre Eltern nur da sein.
Ja, das weiß ich auch nicht. Da habt ihr wahrscheinlich schon öfter im Leben drüber gesprochen.
Mm.
Ja. Aber hattest du das Gefühl, dass du in der DDR mehr Möglichkeiten hattest als Gundi im Westen?
Auf alle Fälle.
Ja?
Ja klar, Gundi können die ihre Kinder nicht in den Kindergarten bringen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt im Kindergarten waren. Ich glaube, die waren gar nicht im Kindergarten, Gundi, ihre Kinder. Die waren nur zu Hause. Nee, doch, ich denke schon. Ja, Linda, ich bin ganz anders aufgewachsen. Ich musste schon immer...
Ich ja auch. Nein, aber ich bin in der Einheitsgeneration groß geworden. Das wissen wir beide. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ich weiß ja, kann ja jetzt nur versuchen nachzuempfinden, was du damals für wirklich Ängste, Herausforderungen hattest, in einem Alter, in dem Freddy jetzt ist. Also dein Enkel, mein Sohn, ist ja jetzt genauso alt, wie ich war, als damals die Mauer gefallen ist.
Ja.
Und das ist krass, wenn mir jetzt irgendwie mein komplettes Leben einmal durcheinander geschüttelt würde. Also da verstehe ich ja, dass das einfach alles...
Das war schlimm, was ich dir gesagt habe. 1990 ist für mich so eine kleine Welt zusammengebrochen.
Naja, keine kleine, das war schon eine große.
Na, eben eine große. Ich war arbeitslos. Ja.
Gut, aber hast ja dann doch tatsächlich relativ schnell wieder.
Ja, ich habe hart gearbeitet. Ich habe über eine Bekannte, durfte ich dann damals im V-Markt Regale auffüllen.
Stimmt, im V-Markt hast du, daran erinnere ich mich. Oh, den kann ich noch wirklich, ich kenne jeden Gang im V-Markt noch.
Ja.
Ich weiß auch noch, wo der Personaleingang war.
Ja.
Und ich habe heute überlegt, als wir mit Freddy unterwegs waren und ich 5 Cent auf der Straße gefunden habe, da habe ich wirklich ein Déjà-vu gehabt. Damals, da sind wir nämlich vom V-Markt zurück in den Block gefahren. Und ich saß bei dir vorne im Fahrradkorb drin, das weiß ich noch. Am Lenker war da der Fahrradkorb noch. Und ich habe dir gesagt, Mama, da lagen 10 Mark auf dem Boden. Und du hast gesagt, ach Quatsch. Und es war noch das rote Tretfahrrad, was du, das Tretfahrrad, was du heute noch hattest. Und da hast du gesagt, nein, da war nichts. Und ich glaube da, weil da habe ich kurz überlegt heute, da habe ich, glaube ich, mal wie angefangen zu schreien. Habe gesagt, doch, auf jeden Fall, dreh jetzt um. Und war so richtig energisch, weil ich überlegt habe, ob ich mich daran erinnern kann, wie ich früher mal so vielleicht auch mal kurz energisch geworden bin in dem Alter. Und es muss ungefähr so gewesen sein, oder ich war 4 oder 5. Also ich muss ja noch in diesen Kindersitz gepasst haben von dem Klapprad. Und dann bist du umgedreht und hast tatsächlich diesen 10-Mark-Schein gefunden. Und ich war ganz stolz, dass ich den gesehen habe und wir haben den eingesammelt. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber
bestimmt.
Das ist, was bei mir hängen geblieben ist. Und da, wenn du jetzt V-Markt sagst, da sind wir nämlich vom V-Markt diesen kleinen Pflastersteinweg irgendwie da runtergefahren. Und da musste ich heute so dran denken. Da habe ich einen 10-Mark-Schein gefunden und war ganz stolz drauf. Stimmt. Und der V-Markt. Ich kann mich wirklich noch an viele Dinge erinnern, aber nicht an
alle. Ja, ich habe ja da erst als Servicekraft angefangen und ich habe, die Firma gibt's ja heute noch, Sonnenwassermann, habe ich Regale aufgefüllt, einmal im Monat und was habe ich bekommen? 100 Mark oder so?
Im Monat?
Im Monat, ja, was waren ja nur 2-3 Stunden, was du gearbeitet hast in der Woche. Ja, und kannst du dich noch an das Zelt erinnern, wie ich im V-Markt angefangen habe zu arbeiten?
Das Zelt?
Ja, das war anfangs ein Zelt gewesen. Kein fester Bau, kein massiver Bau, das war einfach ein Zelt.
Oh, ganz, ganz vage kann ich mich daran erinnern. Da ja, aber auf dem Park, da wo jetzt der Parkplatz ist, richtig? Ja.
Weißt du noch, dieses rote, dieser...
Oh, an alle Halberstädter, ihr kriegt jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Flashbacks.
Ja, und dieser... Was war das denn? Dieses rote Zeugs, was da waren dann Bleche, was auf dem Parkplatz war, da waren dann Bleche draufgelegt, wo man dann seine Einkaufskörbe drüber schieben konnte. Im Sommer war es knallheiß in diesem Zelt. Das heißt, im Sommer sind die Colaflaschen explodiert. Die Schokolade ist in den Regalen geschmolzen. Und im Winter war es dann halt andersrum. Da konnte die Cola lutschen, weil sie gefroren war. War noch nicht so die Bedingungen. Und dann haben wir ja einen festen Markt bekommen. Ja, und da hatte ich einen ganz jungen Marktleiter. Einen ganz, ganz jungen. Er kam aus Hildesheim, ein Wessi sozusagen, Herr Frerichs. Und ich hatte mich damals beim Minimal beworben als Verkäuferin.
Minimal ist heute Rewe, ne?
Penny.
Ach so, Penny. Ja. Ah, ja.
Hab mich damals beworben, wurde auch eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Und das erzählte ich dann dem Herrn Frerichs. Und der Herr Frerichs sagte, ja, Frau Hesse, können Sie hingehen. Wenn Sie mir mal schön sagen, was Sie in der Werbung haben, dann können Sie da anfangen. Da sagt er, nee, aber mal allen Ernstes, sagt er, ich würde Sie gerne einstellen. Ich sage, aber Herr Frerichs, Sie wissen doch, ich habe eine kleine Tochter. Ich sage, und ich kann die Spätschichten nicht bis 20 Uhr arbeiten, weil ich keinen habe, der meine Tochter aus dem Kindergarten holt. Ich sage, das Einzige, was ich absichern könnte, ist der Donnerstag, den man immer bis 20 Uhr arbeiten musste in der Spätschicht. Und den Samstag könnte ich eventuell auch abdecken. Sagte, alles gar kein Problem. Ich habe eine Woche Frühschicht gearbeitet, eine Woche Spätschicht gearbeitet, haben mich meine Kollegen manchmal ein bisschen schief angeguckt, weil ich tatsächlich eine Sonderarbeitszeit hatte. Der Kindergarten machte um 17 Uhr zu und ich durfte bis 16:45 arbeiten. Und du weißt ja selber, wie weit der Weg vom V-Markt bis runter zu deinem Kindergarten war. Dann bist du da unten angekommen im Kindergarten. Du standest schon geschniegelt und gebügelt hinter der Tür. Und alle haben sie erwartet, dass du abgeholt wirst, damit sie auch Feierabend machen können.
War ich die Letzte?
Du warst immer die Letzte.
Oh, jetzt weiß ich, warum ich heute immer noch überall die Letzte bin.
Nee, aber du durftest aber dann auch, du musstest nicht gleich früh morgens um 6 oder 7 in der Kita sein. Du durftest dann zu den Anfangszeiten, wo ich dann angefangen bin zu arbeiten. Also du brauchtest kein Frühstück im Kindergarten essen.
Und das war auch schon, nee, aber das war nicht die...
Das war nach der Wende.
Genau, und das war aber, war das noch die gleiche Krippe oder Kita, in die ich noch zu DDR-Zeiten gegangen bin?
Na klar.
Ah ja.
Na klar.
War immer das gleiche.
Jenny Marx.
Ja, genau.
Ja.
Jenny Marx.
Ja.
Und wo war Papa eigentlich?
Papa war Busfahrer.
Ach so.
Ja.
Ja, okay. Das heißt, okay,
da klar. Da brauchen wir ja nicht weiter drüber reden, wo ich gesagt habe, es kann ja wohl nicht wahr sein. Dein Papa als Reisebusfahrer und ich saß mit dir zu Hause alleine. Kein Auto, kein nichts, kein gar nichts, kein Telefon. Das Telefon hat es ja erst 91 oder so haben wir ein Telefon bekommen.
Mhm.
Und 91 sind wir ja rumgezogen, das weißt du ja sicherlich auch noch.
Mhm.
Aus der kleinen Wohnung, aus der Max-Planck-Straße.
Mhm. In die Kühlinger Straße.
Noch getauscht. Mit jemandem, der in den Westen gegangen ist. Und ja, und somit haben wir halt eine größere Wohnung gehabt.
Gut, und Papa war Reisebusfahrer.
Dein Papa hat sich in der Tschechei, also früher CSSR, ist er gefahren. Dann anfangs, da kannst du dich ja bestimmt auch noch dran erinnern, nach Bayern, nach Oberau.
Ach stimmt, da sind wir auch öfter mitgefahren.
Mitgefahren, da sind wir privat hingefahren.
Ach ja, stimmt, genau.
Privat hingefahren, ja. Ja, und dann irgendwann war das ein bisschen zu schwierig alles.
Mhm.
Reisebus, Kind, immer allein.
Mhm.
Ja, fand ich nicht so toll nachher mehr.
Mhm.
Sodass er dann damals, weißt du ja bestimmt auch noch.
Zum Agroservice.
Zum Agroservice.
Wurde ein LKW Unternehmen gewesen, bei Halberstadt.
Genau, genau.
Daher kommt auch meine Affinität zu großen Rädern.
Ja. Wo du denn am Wochenende immer viel mitgefahren bist.
Und in den Ferien. Mhm. Genau. Okay, also du hattest Sonderarbeitszeiten. Irgendwas wollte ich da gerade noch sagen, aber...
Ja, das fand ich total toll von dem Marktleiter, weil, wie gesagt, es waren ja auch andere Leute da, die auch Kinder hatten.
Mhm.
Ja, ich hatte ja auch, das war ja auch schwere Arbeit, das muss ich dir mal so sagen.
Hm.
Ich hatte anfangs das Obst und...
Ist es ja wahrscheinlich heute noch.
Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Obst- und Gemüse-Regal, wo du die schweren Kisten abpacken musstest, die Ananasdosen, die dann auf der Kulette waren. Also es war schon schwer.
Ananasdosen. Keine frischen Ananas, Freunde. Es gab Ananasdosen.
Naja, Konserven.
Ja, Konserven. In der Obst- und Gemüseabteilung. Du weißt, wie ich das heute sehe.
Ja.
Gezuckerte Ananas. Ja, wirklich.
Also und dann hatte ich nachher das Spirituosenregal. Das war alles ganz schön schwer gewesen.
Ja,
sich aufbauten.
Ja.
Also körperliche Arbeit war da schon gewaltig.
Mhm.
Ja, und dann ging es ja, habe ich mir so gedacht, ach nee, Freuse, das ist eigentlich nicht das, was du gerne möchtest.
Mhm.
Du möchtest gerne wieder Gardinen oder irgendwas verkaufen. Und somit bin ich dann 1994, deine Oma hat ja dann 94 die Gaststätte aufgemacht.
Einfach so.
Im Mai,
ja.
So als Quereinsteiger, viel Hilfe meinerseits durch meine gastronomische Erfahrung. Ach, das habe ich ja auch nebenbei immer noch gemacht. Bin ja immer nebenbei noch arbeiten gegangen, weil so viel Geld hat man ja als Verkäuferin nicht verdient und als LKW-Fahrer nur durch Überstunden.
Mhm.
Das war schon gewaltig gewesen.
Wie, wann bist du dann noch zu V-Markt-Zeiten arbeiten gegangen? Wenn Papa dann abends irgendwann mal zu Hause war, oder was?
Ja, wenn Papa zu Hause war, dann bin ich immer noch nach Dadesheim.
Mhm. Ja.
Zu Frau Bude.
Ah ja.
Oder, ach, was weiß ich, wo ich auf Schützenfesten noch hier arbeitet. Man hat immer zugesehen. Also ich hatte ja oder meine Eltern hatten ja keine Ländereien, keine Eigentumswohnungen, diese uns Kindern.
Wir kamen ja alle aus der DDR.
Wir kamen alle aus der DDR.
Und das meine ich. Es gab ja für alle das Gleiche, aber auch für alle gleich wenig.
Ja, ja, das ist so. Ja. Und irgendwo wollte man dann auch mal in Urlaub fahren. Mhm. Und so viel, wie gesagt, haben wir nicht verdient. Und Ersparnisse waren in dem Sinn auch nicht ganz groß. Aber wir waren glücklich und zufrieden.
Ich war auch immer glücklich und zufrieden.
Mhm.
Und wir sind immer zu Konzerten gegangen.
Jo.
Zu Patrick Lindner.
Da bin ich schuld.
Und Stefanie Hertel.
Mhm.
Ja, kann ich nur Danke sagen dafür.
Mhm.
Also, ohne unsere Familie, ohne dich, Tante Jutta und Oma und Tante Renate, da wäre ja meine Liebe zum Schlager nicht so groß geworden wahrscheinlich.
Die vielen Mini-Playback-Shows.
Das auch noch.
Und du eigensinniges Kind.
Wieso?
Ja, was haben wir denn gemacht mit 9 Jahren?
Das weiß ich nicht.
Papillotten in die Haare?
Ach so, ja, klar. Naja, also wenn man bei einer Mini-Playback-Show mitmacht, dann muss man schon so aussehen, wie die
ja,
man nachmacht.
Und?
Ja?
Und wenn du nicht so ausgesehen hast?
Habe ich gebrüllt?
Warst du klein Freddy, ja.
Ja, gut. Woher sollte ich wissen, wie man...
Schon damals ein starkes Selbstbewusstsein.
Ja.
Und schon damals eine kleine Kämpferin.
Ja. Und die Eltern sind halt die Ersten, die das aushalten müssen.
Ja, toll.
Nein, aber ich muss sagen, das war schon beachtlich, wie ihr mir nie dazwischen gequatscht habt, also zumindest nicht in meiner Erinnerung, wenn ich gesagt habe, dass ich Sängerin werden will. Hast du doch nie gesagt, Kind, mach was Vernünftiges, oder?
Nein. Habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil.
So, ja.
Erinnere dich an die Franklin-Show. Das war das Schlimmste, was mir irgendwo... Boah, nee.
aber da hast du mich ja nicht angemeldet. Da habe ich ja heimlich nachmittags angerufen.
Bei Franklin?
Ja. Ich habe angerufen, da war eine Vorschau. Weil ich habe ja eine kleine Fernseheule, wenn ich aus der Schule kam. Habe ich mir natürlich heimlich immer den Fernseher angemacht, weil ich war ja auch alleine zu Hause.
Linda allein zu Hause?
Ja, und dann war da demnächst Thema, ich mache mein Kind zum Star, rufen Sie jetzt an. Und dann habe ich in der Redaktion angerufen, wie man es damals noch gemacht hat bei Talkshows, und habe gesagt, mein Name ist Cornelia Hesse und ich möchte meine Tochter gerne anmelden. Und irgendwann haben die zurückgerufen und du hast gesagt, wie bitte, ich habe hier niemanden angemeldet.
Das weiß ich nicht mehr.
Mhm. Ja, ja, nee. Und ich habe gesagt, aber Mama, bitte, es ist doch hier. Ich hab uns da angemeldet. Du musst doch gar nichts machen. Du musst nur sagen, du musst da nur mit hinkommen und dann singst du.
Ja, klar. Toll. Nee, das war schrecklich.
Meine Mama mag es einfach nicht, vor der Kamera zu stehen oder auch nichts mit Medien. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass sie sich jetzt hier mal zu dem Podcast hat breitschlagen lassen. Aber ich fand, wenn ich schon seit 3 Jahren diesen Podcast Ostbrosche mache, bin ich ja auch nur so eine Ostbrosche geworden durch dich, durch Oma, durch unsere Familie, durch die starken Frauen, die mich umgeben. Hm. Und von daher finde ich, sind es auch schon fast schöne Schlussworte. Und wenn ich dich jetzt nicht als Moderatorin, sondern als deine Tochter fragen würde, was würdest du meiner Generation mitgeben und was sollten wir nicht als selbstverständlich sehen?
Was würde ich eurer Generation mitgeben? Eurer Generation würde ich sehr gerne mitgeben, besinnt euch auf das, was wir hatten. Finde jetzt nicht wirklich die richtigen Worte, weil es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch so ein bisschen, wenn das Familienleben so würde stattfinden wie früher. Ich würde es wunderschön finden, an Weihnachten nicht in irgendeiner Gaststätte zu sitzen und mit meiner Familie zu essen. Ich fand unsere Familien Weihnachten damals so schön und das würde ich mir wünschen, dass man vielleicht ein bisschen umdenkt Ich weiß nicht, wie ich es gerade sagen soll. Vielleicht sagst du...
Nee, rede durch. Das sind ja deine... Also ich finde das natürlich schön. Du meinst, wie so ein... Also das ist bei uns natürlich sehr schwer, an Weihnachten zusammenzusitzen und nicht in der Gaststätte, weil wir sind ja auf der anderen Seite oder du speziell. Gerade mit der Jagdhütte, die ihr da immer noch betreibt. Das ist ja die, die Oma 1994 da aus dem Boden gestampft hat und wo du natürlich mit Papa auch immer eingespannt warst. Und jetzt das Ding ja auch mitschmeißt.
Ich würde sagen...
Da ist natürlich, ich verstehe deinen Wunsch dahinter, aber ich wusste nicht, dass ihr früher so... Oder meinst du, als wir früher Weihnachten zusammen
gesessen haben? Ja klar, als wir so, früher Weihnachten...
Als auch Roland noch den Weihnachtsmann gespielt hat.
Das oder Thomas jedes Jahr da war. Ja. Dieses, ich würde mir wünschen, ich würde euch gerne ein bisschen Bodenständigkeit mit auf den Weg geben.
Glaubst du, die haben wir nicht?
Du ja, sind so, aber so einige Dinge... Die verloren gegangen sind, die Geselligkeit, dieses Lachen, dieses Unbeschwerte, keine Angst haben.
Mhm.
Das würde ich euch.
Ja, das sind doch gute Gedanken, die man einer Generation mitgeben kann. Das würde ich auch so sagen. Also. Ich würde auch vor allem sagen, danke für deine Offenheit und dass ich heute nicht nur Geschichten gehört, sondern gelebtes Leben hier durchs Mikro bekommen habe. Und unabhängig davon, dass du meine Mama bist, dass uns dieser Spagat hier gelungen ist und hier als Mama und Tochter zu sitzen, aber auch als von Frau zu Frau darüber zu reden, wie halt in der DDR gelebt und sozialisiert wurde, wie wir im Hier und Jetzt sind, was so deine Erfahrungen und Gedanken waren. Ich finde es total spannend und denke mir auch, es ist irgendwie ein total schöner Rückblick. Es ist sehr persönlich für mich heute. Ich keine Ahnung, ob jetzt irgendwer bis zum Schluss gehört hat, aber ich glaube, das ist eine Folge, die werde ich Freddy auch irgendwann vorspielen. Also, und du weißt ja, dadurch, dass du ja diesen Podcast auch jedes Mal hörst, das weiß ich ja, weißt du ja auch, was jetzt kommt. Liebe Mama, schön, dass du da bist. Danke, dass du Gast in der Ostbranche warst, aber die letzten Worte gehören dir.
Danke, liebe Linda. Ich wünsche dir für deine Zukunft und ganz speziell für deine Karriere das Allerbeste. Ich wünsche dir Kraft, Zuversicht und bleib, wie du bist.